So, schön bei euch zu sein. Als der Günther mich gefragt hat, ob ich mal einspringen würde, wenn er in den USA ist, habe ich gleich ja gesagt. Dachte, ja klar. Das letzte Mal warst du in Grünstadt, war das nicht im Herbst letzten Jahres? Ja, ne? Im Herbst letzten Jahres, als das Konzert hier war. Klar, mache ich. Aber er hatte gemeint, in Darmstadt und in Grünstadt einspringen. Na gut, das ist ja auch kein Problem, ne? Dachte, ja, ist klar, an dem einen Sonntag in Darmstadt und am anderen Sonntag in Grünstadt. Ja, dann müsste ich noch jemand suchen. Also es war dann so, dass ich letzte Woche in Darmstadt gepredigt habe und heute bin ich auch nochmal in Darmstadt dran und heute Morgen halt bei euch. Da war mir allerdings auch gleich klar, Günther meinte, ach, da kannst du ja das Gleiche predigen. Ich dachte, nee, das geht irgendwie dann auch nicht. Das war mir schon irgendwie gleich klar und ich habe also auch darum gebetet, was denn das Wichtigste wäre für Darmstadt und auch hier für Grünstadt. Jedenfalls war es so, als ich mich dann vorbereitet habe, auch letzte Woche schon auf den Gottesdienst in Darmstadt, da wurde ich ständig erinnert an die Zeit auf der Bibelschule früher und so die Jahre danach. Irgendwie hat das genau zum Thema gepasst. Und interessanterweise irgendwie passt das ein kleines bisschen auch heute. Ich musste nämlich zurückdenken an die Zeit eigentlich nach der Bibelschule mehr. Ich bin dann, es war also eine Bibelschule, die eigentlich der Pfingstgemeinde gehört. Und am Ende der Schulzeit, nach den 6 Semestern, ist dann gefragt worden, ob nicht einige der Schüler, die jetzt abgehen, irgendwie Interesse hätten, in Gemeindedienst zu gehen. Man hätte mehrere Gemeindestellen frei und braucht dringend Leute und so weiter. Und man hätte sich auch schon einige rausgesucht, die man extra ansprechen will. Ja, es halt ein bisschen, ne? Ja, naja, jedenfalls, also ich bin dann so praktisch erstmal in Gemeindedienst gekommen für einige Jahre und dann war man der Meinung, oh ja, wie wär's denn, willst du nicht auch noch dich irgendwie engagieren, mehr insgesamt in der Kirche, in der Arbeit, jedenfalls sie brauchten jemanden, der dann, es gab also so ein Gremium, das hat diesem Bibelseminar bei Entscheidungen dann zur Seite gestanden und da gab es aus jedem Bundesland je einen Vertreter, also ich bin dann auch noch da reingekommen. Und genau an die Zeit musste ich mich erinnern, eine der Aufgaben, viel hatten sie nicht zu tun, sie kamen einmal im Jahr zusammen für 2 Tage und haben also gehört, was alles geplant ist oder was für Ideen da sind, welche Probleme und haben darüber gesprochen. Eine der Sachen, die jedes Mal gemacht wurde, es wurde dann immer festgelegt, für alle die abgehen, was für ein Thema ihre Abschlussarbeit haben soll. Und nach einer Zeit hat man eingeführt, für alle die dann ordiniert werden, ach, das soll auch gleich das Gremium vorschlagen, was für ein Thema da die Ordinationsarbeit haben soll. Das Ganze lief dann so ab, jeder konnte irgendwie einen Vorschlag bringen, der wollte, die meisten hatten keine Vorschläge. Und dann hat doch irgendwie entweder der Schulleiter oder der Präses der Pfingstbewegung so eigentlich das Thema, was er wollte, sehr stark in den Vordergrund geschoben. Und interessant war, ich war etwa 8 Jahre lang in diesem Gremium, mindestens 5 Mal, kann ich mich erinnern, war es eigentlich das gleiche Thema, das die Leute zu behandeln hatten. Irgendetwas mit den Geistesgaben, also Hauptthema in der Pfingstbewegung. Und ich weiß noch, einmal hatte ich gesagt, meint ihr nicht, das hatten wir doch letztes Jahr schon, das Thema, ob wir nicht irgendwie mal, nein, das ist wichtig und so weiter und so fort. Ja, weswegen ich das sage, ich wurde einfach daran erinnert, es gibt auch mit etwas, was stimmt, was in Ordnung ist, was richtig ist, durchaus so etwas wie eine Überbetonung. Man kann es ständig in den Vordergrund rücken, auch wenn es wichtig ist, aber nicht das Wichtigste ist. Man kann es so sehr in den Vordergrund rücken, dass man wirklich von einer Überbetonung sprechen kann. Und Überbetonung kann dann wirklich auch ungesund werden, wenn nämlich das Wichtigste nicht mehr im Vordergrund ist. Ich erinnere mich an ein Seminar, das habe ich mal besucht in der Calvary Chapel in Siegen. Da war John Corson da, der jetzt in Costa Mesa auch ist. Und es ging also auch um Predigtvorbereitung und Dienst des Pastors. Und er sagte, bei allem, was man macht, gerade wenn man in der Vorbereitung auf eine Predigt oder auf eine Bibelarbeit ist, eins darf man nie vergessen, das ist der allerwichtigste Punkt, numero uno, ja, das allerwichtigste, die Hauptsache, die muss immer die Hauptsache bleiben. Tolle Sache. Ja, die Hauptsache muss immer die Hauptsache bleiben. Und dann sagt er, und die Hauptsache ist nicht irgendwelche Prinzipien oder irgendeine Lehrmeinung oder gar Gesetze. Die Hauptsache ist eine Person, Jesus Christus. er muss immer die Hauptsache bleiben. Und das ist wahr. Und wenn wir viel von Jesus reden und viel von Jesus hören, das ist keine Überbetonung, denn er ist die Hauptsache. Und von ihm können wir eigentlich gar nicht genug hören. Ihn können wir immer wieder neu uns anschauen. Und den Text, den ich euch heute Morgen vorlesen möchte, ich weiß nicht, wie oft ich den schon gelesen habe. Aber mir ist es passiert, vielleicht beim 100. Mal lesen, dass mir wieder neu etwas klar geworden ist. Wo ich dachte, Mensch, ich dachte, den kennst du schon auswendig, den Text. Und trotzdem redet Gottes Geist wieder zu dir und zeigt dir noch mehr. Du kannst einfach nicht genug von Jesus kriegen. Da gibt es in der Tat keine Überbetonung. Johannes Evangelium, wenn ihr wollt, schlagt es mit mir auf. Johannes Evangelium, das letzte Kapitel, 21 von Vers 1. Und ich lese einfach mal die ersten Verse euch vor. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. So gingen sie hinaus und stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Bis dahin erstmal. Ist interessant. Ist interessant, diese Geschichte. Das sind Leute, die nur wirklich Ahnung davon hatten. Nicht, wenn jemand, der vielleicht Hobbyangler ist oder so, mal nichts fängt. Naja, da spricht keiner drüber. Aber das waren Leute, die haben das ja früher gemacht, bevor sie mit Jesus unterwegs waren. Und sie fangen nichts. Wenn man die vier Evangelien zusammenliest, alle Geschehnisse der Auferstehung, dann weiß man, nachdem Jesus also mehreren erschienen ist nach seiner Auferstehung, hat er unter anderem auch gesagt, sie sollen nach Galiläa gehen und dort auf ihn warten. Er wird zu ihnen kommen. Und das haben sie gemacht. Es steht nicht in der Bibel, wie lange das jetzt gedauert hat, dieses Warten. Ob sie vielleicht die Erwartung hatten, er ist auferstanden, jetzt müsste eigentlich gleich, spätestens morgen müsste er ja bei uns sein, ne? Um dann wieder mit uns zu reden und uns Anweisungen zu geben. Vielleicht war es einfach, dass die Tage, die es gedauert hat, zu lang waren. Jedenfalls kommt dieser Augenblick bei Petrus, dass er sagt, also ich gehe wieder fischen. Und das war nicht, okay, ich muss ja irgendwie die Zeit totschlagen, bis Jesus kommt. Also wo ist die Angelrute, jetzt gehen wir los. Sondern es war wieder ein Zurückgehen in den alten Job. Ja, von irgendwas muss man ja auch leben. Wir wissen ja gar nicht, wie es weitergeht. Wer weiß, wann er kommt. Ich gehe hin fischen. Und die anderen, die das ja auch kannten von früher, die wussten, wie man fischt, haben entschieden, okay, wir gehen mit dir, wir machen das. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Ihr wisst alle, was ein Déjà-vu ist, ja? Nee? Das ist etwas, wenn dir etwas widerfährt und du denkst, das habe ich doch schon mal gehabt. An irgendwas erinnert mich das. Und das war es eigentlich bei ihnen ja auch hier in diesem Augenblick, ne? Sie sind hingegangen fischen in der Nacht, so macht man das, das ist am besten mit den Fischen, die zu kriegen. Und die ganze Nacht durch haben sie da ihre Netze ausgeworfen vom Boot aus und was war? Nichts. Sie fingen nichts. Und das hatten sie schon mal. Für Petrus muss das absolute Déjà-vu gewesen sein. Nichts zu fangen. Das hatte er schon mal erlebt. Und da begegnete ihm auch Jesus. Und er ist ihm dann nachgefolgt. Ab Vers 4. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er das hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen nach. Jesus steht am Ufer. Wir haben auf ihn gewartet. Irgendwie hat es ihnen zu lang gedauert. Sie sind fischen gegangen, haben das wieder gemacht, was sie von früher kannten. Aber jetzt ist er da, an dem Morgen, nachdem sie gerade ihren Frust haben. Und auch gerade ihr Erlebnis, das sie schon mal hatten. Die ganze Nacht gefischt und nichts, aber auch gar nichts gefangen. Er steht da. Und normalerweise, wenn ich mir das so vorstelle, sie sollten hingehen nach Galiläa und auf ihn warten. Und sie haben, naja, ein bisschen gewartet. Und dann sind sie wieder in die alte Tätigkeit zurückgegangen. Müsste man doch jetzt denken, wir würden wahrscheinlich so handeln, also ich würde wahrscheinlich so handeln, würde sagen, aha, so, nichts gefangen, Ist euch klar, warum? Irgendwelche Vorwürfe, aber nichts von dem. Jesus steht am Ufer und sagt, Kinder, habt ihr nicht irgendwas zu essen? Allein die Tatsache, dass er Kinder ist, das waren erwachsene Leute, die in ihrem Beruf gestanden haben, als sie ihm nachgefolgt sind, die eigentlich diese Tätigkeit, in der sie ja schon Erfahrung hatten über Jahre, jetzt wieder gemacht haben und die gerade einen absoluten Berufsfrust erlebt haben. Die ganze Nacht haben sie ihrer Tätigkeit nachgegangen und es war nichts dabei rausgekommen. Und er sagt zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht irgendwas zu essen? Es ist interessant, es ist die einzige Stelle, die ich überhaupt gefunden habe, in der Jesus so zu seinen Jüngern spricht. Kinder. Eigentlich, wenn man es im Original anguckt, ist es noch mehr verniedlicht. Sowas wie Kindlein. Ja? Kleine Kinder. Na ihr, habt ihr was zu essen? Keine Vorwürfe oder so etwas. Auf eine ganz liebevolle Art und Weise spricht er sie an. Und dann sagt er ihnen, wisst ihr was, werft das Netz auf der anderen Seite vom Boot aus, auf der rechten. Als ich das erste Mal gelesen habe und mir das so richtig bewusst wurde, was Jesus da sagt, dachte ich, das könnte wahrscheinlich Walt Disney gut verfilmen, zum Zeichentrickfilm. Überlegt euch das mal, wie groß war das Boot? Wie breit war das? Wenn die Fische auf der einen Seite zu fangen sind, auf der anderen, die ganze Nacht haben sie das Netz auf der linken Seite rausgeschmissen und es kam nichts dabei raus, kam also nichts, kein Fang. Waren die Fische vielleicht unten im Wasser und gesagt, ach guck, da sind die Jünger wieder, komm, die legen wir jetzt rein und haben sie alle auf der rechten Seite unter dem Boot an der Seite versteckt, damit die ja nichts fangen? Nein, natürlich nicht. So wie damals bei der Berufung. Deswegen denke ich, das war für Petrus also wirklich auch dieses ultimative Déjà-vu. Hey, genau das hatten wir schon mal. Damals war es auch so. Er war mit seinen Mitarbeitern am Ufer schon wieder und hat schon die Netze gereinigt. Und sie hatten auch ihr Erlebnis, nichts gefangen, Frust. Die ganze Arbeit, die ganze Nacht, der Einsatz war umsonst. Und Jesus kommt und bittet ihn, kannst du mich nicht ein Stück mit deinem Boot auf den See rausfahren? Ich will zu der Menge sprechen. Das ist einfach wegen der Akustik wichtig gewesen. Also seine Stimme, der Ton ist auf dem Wasser dann viel besser ans Land gekommen. Die Leute konnten besser hören. Ja gut, okay, machen wir. Ne? Und dann sagt er ihm, weißt du was, und jetzt wirf nochmal deine Netze raus, damit du was fängst. Und Petrus damals sagt, hör mal, ich will jetzt nicht unverschämt werden, aber weißt du bist ein Prediger und ich bin ein Fischer. Aber du kannst predigen, das kann ich nicht, aber ich weiß zu fischen und ich habe die ganze Nacht gefischt, es ist nichts drin. Um die Tageszeit sowieso nicht, das weiß jeder, der Ahnung hat. Aber irgendwas war eben damals. Er sagt, aber weil du sagst, dann tu ich's. Und wir wissen ja, wie die Geschichte weiterging. Ne? Das Netz war gerammelt voll mit Fischen, obwohl er die ganze Nacht eben nichts gefangen hatte. Und ihm war klar, hier habe ich es nicht mit irgendeinem besonders interessanten Menschen zu tun. Und er hat gesagt, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch und du bist was Besonderes. Und Jesus ruft ihn in die Nachfolge. Und so ein Erlebnis, die ganze Nacht überhaupt nichts zu fangen. Es gab Leute, die haben die ganze Nacht gefischt und haben wenig gefangen und haben gesagt, für die paar Dinge da, die paar Sprotten, die wir da rausgeholt haben, da hat sich der ganze Einsatz nicht gelohnt. Aber gar nichts zu fangen. Und das jetzt zum zweiten Mal in seinem Leben, ein paar Jahre später nochmal. Das war schon etwas, was irgendwas in Erinnerung doch bei ihm gerufen hat dann. Also sowas nennt man ein Déjà-vu. Und Johannes, der bei ihm ist, der erkennt auch gleich, es ist der Herr. und sagte es auch deutlich: Es ist der Herr, der da am Ufer steht. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Wo hat er die gehabt? Hat er eben noch gefragt, habt ihr nicht was zu essen? Jetzt kommen sie an Land und Essen ist schon für sie bereitet. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Sie kommen an Land. Johannes hat schon erkannt, es ist der Herr, und die anderen wissen es auch. Und es ist irgendwie eine interessante Stimmung. Ich kann mir das gut vorstellen, dass einige auch gedacht haben, jetzt irgendwann kommt, passt ja nicht zu ihm so ein richtiger Vorwurf, aber doch so ein bisschen ein Vorwurf. Ne? Was macht er denn da? Ne? Nein, aber er fängt schon auf eine ganz interessante Art und Weise an, als er sie Kinder nennt, als er Kinder zu ihnen ruft und ihnen dann nochmal so einen Fischfang gewährt. Und jetzt kommen sie an Land und da ist bereits alles vorbereitet für sie. Sie müssen jetzt nicht anfangen, erstmal die Fische auszunehmen, die sie gefangen haben, und ein Feuer zu machen, um dann irgendwas zu essen zu haben. Es ist schon alles da. Sie können noch von dem, was sie jetzt gefangen haben, mit dazugeben, aber es ist schon für sie gesorgt. Und interessant ist auch im Original, Johannes hat ja in Griechisch geschrieben, da steht hier bei dem Kohlenfeuer ein Wort, das sonst, wenn irgendwo ein Feuer zum Wärmen oder zum Essen zubereiten erwähnt wird, nicht nochmal vorkommt. Es gibt nur eine einzige andere Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, wo das gleiche griechische Wort nochmal vorkommt. Dieses Kohlenfeuer. Sonst gibt es ja verschiedene Worte dann für so ein Feuer. Aber nur zweimal. Einmal hier und dann das Kohlenfeuer, an dem Petrus sich wärmte, als er hinterhergelaufen ist, nachdem Jesus verhaftet wurde. Und er dreimal gefragt wurde: Du warst doch auch mit dem, du bist doch auch in Galiläa, du gehörst doch auch zu dem. Und er hat dann jeweils gesagt: Nein, ich habe überhaupt nichts damit zu tun und so weiter, ne? Ich will ja jetzt keine Auslegung draus machen, dass es ihn erinnern sollte, aber es könnte sein, ne, dass das auch irgendwie eine Bedeutung doch für ihn hatte, dass er eben ans Ufer kam, aus dem Wasser raus und sah dieses Feuer und dachte: Oh Mann, das Déjà-vu geht weiter. Ich war schon mal an so einem Kohlenfeuer. Kann sein. Sie bringen also ihren großen Fang, zwei Boote mussten es hinter sich herziehen, damit es überhaupt aus dem Wasser rausgeholt werden kann, an Land. Und es wird erwähnt, es sind 153 große Fische. Und das Netz zerreißt nicht. Das ist auch eine Sache, die es gibt und die sehr leicht möglich ist, dass man eine Betonung auf irgendetwas legt in einem Text, was gar nicht so sehr wichtig ist. Was glaubt ihr, wie viele Auslegungen es gibt über die Zahl 153 wegen dieser einen Stelle? Müsst ihr jetzt nicht schätzen, ich weiß auch nicht genau wie viele, aber sehr viele, das weiß ich. Aus allen Jahrhunderten haben Leute, als sie diese Stelle gelesen haben, überlegt: warum wird erwähnt genau 153 Fische? Was könnte das bedeuten? Und da gibt's also teilweise sinnvolle Überlegungen und teilweise also wirklich hanebüchene Auslegungen. Der Kirchenvater Augustinus hat zum Beispiel über die Zahlensymbolik das so dargestellt: Damit ist die Kirche gemeint. Warum 153 gleich Kirche, weiß ich jetzt nicht. Hieronymus, ein anderer Kirchenvater, der hat gesagt, das war die Anzahl der Fischarten, die es im See Genezareth damals gab. 153, also alles haben sie rausgeholt. Eigentlich, sie werden ja auch hingeschickt in alle Welt. Sie sollen aus allen Völkern die Leute rausholen. Das war seine Auslegung, warum 153 große Fische. anderer Kirchenvater hat gesagt, das ist die Vollendungszahl Israels aus der Zahlensymbolik in der Bibel. Und es hat irgendwas mit der Zahl 7 zu tun. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Und er sagt, und es waren ja auch nur 7 Jünger dabei. Es waren ja gar nicht alle 11, die noch da waren. Ne? Wenn er nur 7 Jünger erwähnt. Und so hat er in seiner Zahlensymbolik, also kam er dann am Ende auf die Zahl 153. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist zwar interessant, Zahlensymbolik, aber für mich ist es nicht so interessant, dass ich jetzt mir genau behalten habe, wie er da drauf kam, dass er genau an diese Zahl dann kam. Zahlensymbolik ist interessant, aber sie kann uns wirklich auf Seitenwege oder in Sackgassen führen. Und es kann auch wieder genau wie bei einer Überbetonung von einer Wahrheit dazu führen, dass man das Wichtigste vielleicht am Ende gar nicht sieht. Ich weiß, wir hatten an der Bibelschule auch mal was über Zahlensymbolik gehabt. Und ich weiß noch, das hat mich wahnsinnig genervt damals. Ich glaube, es waren mindestens 2 Unterrichtsstunden, die verbraucht wurden über die Zahl des Antichristen, 666. Und der Lehrer, der damals das gemacht hat, der war also irgendwie anscheinend, mochte er das sowieso, Zahlensymbolik, und so hat er da also besonders immer wieder drauf rumgeritten. Und dann hat er uns erklärt, die ganzen Papstnamen, die Papsttitel, die es gibt, wenn man die nimmt und nimmt aus dem Lateinischen den Zahlenwert, bei wie vielen Titeln man auf die Zahl 666 kommt und so weiter. Und ich dachte, meine Güte, ja nur denn... Ist das so entscheidend jetzt? Aber okay, was will ich denn als Student hier sagen, groß, ne? Und irgendwann war ich so genervt von dem ständigen Hin und Her. Und dann sollte man das noch, und dann musste einer vor und musste das aufschreiben in Großbuchstaben und dann rausrechnen, aha, das ist Lateinisch, das wäre eine 5 und so weiter, und kam wieder auf die 666. Und ich habe dann seinen vollen Namen, den Namen des Lehrers, mal auf mein Blatt geschrieben und habe das Gleiche gemacht und denkt, Mensch, guck mal, ich weiß nicht mehr, ich glaube 662 oder was kam raus, und habe ihm gesagt, du, ich habe gerade mal deinen Namen aufgeschrieben. Und er sagte nur, ja, aber da kommt nicht 666 raus, das weiß ich ganz genau. Hat es also auch schon gemacht. Sag ich, ja, das stimmt, aber es ist schon sehr nah dran. Ne? Ja, manchmal gibt es so Sachen, die können, wenn die so intensiv ständig behandelt werden und sie sind nicht wirklich wichtig, dann kann das auch wirklich nervend sein. Zahlensymbolik ist ja interessant. Es gibt auch in der Calvary Chapel gibt es Leute, Chuck Missler zum Beispiel, der sich sehr gut auskennt mit der Zahlensymbolik im Alten Testament zum Beispiel. Oder hier in Deutschland gibt es auch Leute, die ganze Bücher darüber geschrieben haben. Es ist interessant, aber es darf nicht dazu führen, dass man das Wichtigere übersieht. Und in diesem Text gibt es noch was Wichtigeres als die Zahl der Fische. Habt ihr das gesehen? Das heißt, obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Das finde ich noch viel wichtiger. Es wird extra erwähnt, es waren so viele. Normalerweise, sie haben es ja gar nicht ein Boot allein, die Mitarbeiter, geschafft, an Land zu bringen. Sie mussten ja mit dem zweiten Boot kommen und helfen, damit sie gemeinsam dieses Netz mit diesem riesigen Fang an Land bringen können. Es zerriss nicht. Normalerweise wäre das wahrscheinlich passiert, sonst würde das hier nicht stehen. Und da sehe ich eigentlich viel drin. Wenn Gott etwas tut, dann tut er es auch bis ans Ende. Der das gute Werk in uns angefangen hat, der ist auch fähig, es zu vollenden. Wir selbst schaffen das nicht unbedingt, aber er ist fähig dazu. Und wenn er hier diesen Fang ihnen gegeben hat, dann kümmert er sich auch darum, dass sie den an Land bringen können. Es zerreißt nicht. Das kannst du auf Gemeinde oder auf irgendeine Arbeit beziehen. Wenn es Gottes Wirken ist, dann kannst du davon ausgehen, dass er es auch zu seinem Ende führen wird. Wenn wir es aus eigener Kraft machen, jemand hat mal das sehr schön ausgedrückt, das habe ich mir auch gemerkt. Einfach, manchmal hat man es ja, dass man irgendwie einen Vortrag oder eine Predigt hört, und da ist ein Punkt, boah, genau, der ist wichtig, und der bleibt ja immer irgendwie im Bewusstsein drin. Sagt jemand, alles, was wir aus eigener Kraft anfangen im Dienst, das müssen wir auch am Leben erhalten durch eigene Kraft. Und das ist das Schwierige. Und deswegen gibt es auch viele Pastoren, die wirklich ausgelutscht sind, die manchmal so richtig am Boden liegen und keine Kraft mehr haben. Weil es so vieles gibt, was aus eigener Kraft angefangen wird und auch aus eigener Kraft weitergeführt wird. Aber wenn es der Herr ist, der es anfängt, wenn du wirklich nur Werkzeug in seiner Hand bist, dann ist er es auch, der es zum Ende führt, der es auch zur Vollendung bringt. Und dann ist es keine Anstrengung für dich als Werkzeug. Du wirst so eingesetzt, wie die Kraft, die er dir gegeben hat, es auch zulässt. Weil er es ist, Jesus, der das selbst durchführt. Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon. Simon Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Jesus fragt den Petrus, liebst du mich mehr als diese? Ich muss euch das ein bisschen näher nochmal erklären, weil Jesus hier in einer Weise spricht. Und ich denke, Johannes, dem war es wichtig, das auch so klar und deutlich aufzuschreiben. So ein bisschen Hintergrundinformation ist einfach wichtig, dabei das zu haben. Johannes hat sein Evangelium von den vier Evangelien, die wir im Neuen Testament haben, zeitlich als letzter geschrieben. Und es gibt einen Grund, der kommt deutlich raus, er schreibt es nämlich am Ende. Warum? Er sagt, es gäbe noch viel, viel mehr zu schreiben. Jesus hat noch viel mehr getan. Die Welt könnte die Bücher nicht fassen. Aber das ist jetzt geschrieben worden für euch, damit ihr wisst. Und Johannes schreibt das Gleiche auch in seinem ersten Brief. Damit ihr wisst, damit ihr erkennt. Und das war eine Zeit damals, am Ende des ersten Jahrhunderts, da gab es schon so viele Irrlehren, die in die Gemeinde reingedrungen sind. Wir merken das ja, wenn wir manche Briefe im Neuen Testament lesen. Auch Paulus, wie er teilweise den Kolossern zum Beispiel oder auch den Galatern sagt, warum lasst ihr euch von irgendwelchen komischen Sachen, irgendwelchen komischen Ideen verführen? Ihr habt doch Jesus kennengelernt. Und ihn das auch nochmal ganz klar und deutlich sagt. Und Johannes hatte auch dieses Anliegen. Ich als Augenzeuge, ich war dabei. Ich bin der Jünger, der so nah bei ihm war. Ich schreibe nochmal alles auf, was war. Und ich meine, er hat deswegen auch ganz bewusst das hier mit reingebracht und hat es eben in der Wahl der Sprache auch so deutlich gemacht, wie es gemeint war, wie Jesus es gesagt hat und wie Petrus geantwortet hat, damit wir erkennen. Jesus fragt, liebst du mich? Und er gebraucht das griechische Wort, das von dem Begriff Liebe, Agape kommt, eine Liebe, die wirklich tief und hingebend ist, eine göttliche Liebe. Liebst du mich? Agapas, fragt er, eine Liebe, die sich wirklich selbst hingibt. Liebst du mich mehr als diese? Was hat er gemeint mit als diese? Den Beruf, die Fische, dass er doch wieder Fischer werden will? Oder die anderen Jünger. Wir erinnern uns vielleicht, Petrus hat ja an einer Stelle, als Jesus angekündigt hat, dass er leiden wird und dass er gekreuzigt werden wird und dass alle ihn eben in Aufruhr, in Verwirrung verlassen werden, erklärt, hey Herr, also diese, ja, das kann schon sein, aber ich niemals. Das war so eine der Stellen, wo er den Mund sehr, sehr voll genommen hatte. Vielleicht ist auch das mit gemeint, liebst du mich mehr als diese? Beides ist vielleicht möglich. Liebst du mich mehr als diese? Und seine Antwort ist, ja, Herr, du weißt, dass ich dich mag. Und er gebraucht nicht dieses Wort, das Jesus hier in seiner Frage gebraucht. Er gebraucht ein anderes Wort für Liebe. Phileos. Und er sagt, er spricht also hier vom Gernhaben, vom Mögen. Ich mag dich. Ich hab dich gern. Und Jesus geht nicht drauf ein. Er sagt nicht, ja, das ist gut, dass du das nicht wortwörtlich einfach so übernommen hast, nicht wahr? Du erinnerst dich ja an dein Versagen, das du hattest in deinem Leben. Gut, dass du vorsichtig bist und erstmal sagst, Herr, du weißt ja, ich mag dich. Dass du nicht gleich vollmundig wieder sagst, ja, Herr, ich liebe dich, ich werde mit dir in den Tod gehen. Das hat er schon mal gesagt und es ist schiefgegangen. Ne? Hat sich selbst überschätzt. Nein, Jesus sagt gar nichts in dieser Weise. Kein Vorwurf, nichts. Einfach auf diese vorsichtige Antwort, Herr, du weißt, ich mag dich, kommt die Anweisung, weide meine Lämmer, versorge die, die mir gehören, mit Nahrung, füttere sie. Auch hier gebraucht er bei jeder Frage, es sind ja dreimal die gleichen Fragen, die Jesus stellt, gebraucht er jeweils andere Worte. Gebraucht hier das Wort Boske im Griechischen, das heißt so viel wie mit Nahrung versorgen oder wörtlich übersetzen, ihnen gekräut oder Kräuter oder Gras geben. Eigentlich, wir würden übersetzen, füttere sie, füttere meine Lämmer. Und er spricht wirklich hier von Lämmer, Boske Ania. Und wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Und es ist eigentlich wieder die gleiche Frage. Er fragt ihn, liebst du mich? Und er gebraucht wieder genau das gleiche Wort. Agapas, liebst du mich mit dieser tiefen, ehrlichen Liebe? Und die Antwort ist eigentlich auch wieder genau die gleiche. Ja, du weißt, dass ich dich mag. Er gebraucht auch wieder dieses Wort Phileos. Also immer noch nicht so klar, das wiederholt. Also ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich irgendwie dann an Jesu Stelle gesagt, ja, Petrus, gut, du bist auf einem guten Weg. Du hast erkannt, das Vollmundige ist nicht das Richtige gewesen. Hast du es endlich verstanden nach dem Versagen? Ich meine, es ist klar, so kann ich ihn auch nicht gebrauchen, hätte ich dann gedacht, für den Dienst. Ne? Wer so viel Versagen hatte, so viele Probleme, das muss erst noch alles geheilt werden. Ne? Muss erst noch weiterkommen. Aber nichts ist davon zu sehen. Jesus sagt nicht, Petrus, wir müssen irgendwie mal unter vier Augen über deine Probleme auch reden. Über das, was war und was jetzt sein soll. Und dann machen wir irgendwie eine gute geistliche Therapie. Und dann bist du einsatzfähig für mich, um die ganze Welt zu gewinnen. Nichts, nichts von dem, nichts von dem. Jesus fragt nicht nach Problemen, er fragt nicht nach dem Versagen. Das Einzige, wonach er hier fragt, ist, liebst du mich? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, das ist das Entscheidende, warum Johannes genau diese Begebenheit in sein Evangelium mit reingenommen hat. Denn zur Zeit der frühen Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts, da gab es haufenweise religiösen Blödsinn schon, der in die Gemeinden eingedrungen ist. Junge Leute, die sich jung bekehrt haben, die wurden mit solchen Sachen regelrecht überflutet. Und es gab Gemeinden, die wirklich auch geistlich am Abrutschen waren. Schaut euch die Sendschreiben an in der Offenbarung. Da merken wir so ein bisschen von dem, was alles da war schon. Aber es geht wirklich darum, lieben wir ihn? Liebst du Jesus? Das ist das Entscheidende. Das war hier für Petrus das Entscheidende. Nicht eine Aufarbeitung von seinem stürmisch sein und alles besser wissen und hat ja wirklich Erlebnisse gehabt, die ganz enorm waren. Ne? Auf der einen Seite, wenn ich nur an dieses eine Geschehnis denke, als Jesus die Jünger gefragt hat, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und sie zählen dann auf, ja, es gibt Leute, die sagen, du bist Elia, der wiedergekommen ist, andere mal, ja, ist Johannes der Täufer, der ist sieht halt nur anders aus jetzt, aber muss irgendwie so, oder irgendeiner der Propheten, die Gott jetzt wieder geschickt hat. Ne? Und Jesus fragt, was sagt ihr, wer ich bin? Und es ist Petrus, der praktisch antwortet für alle und sagt, du bist der Messias, du bist Gottes Sohn. Und Jesus antwortet darauf, das hast du nicht aus dir herausgesagt, das hat Gott dir eingegeben. Ja, und Petrus mit Offenbarung Gottes. Ja, gut, dass die anderen Jünger das gehört haben. Ne? Ich habe Offenbarung Gottes. Und es ist wirklich nur eine kurze Zeit später, als Jesus ankündigt, was passiert. Und Petrus stellt sich vor und sagt, auf keinen Fall, das soll ja niemals passieren und so weiter. Ne? Und Jesus muss dem gleichen Petrus sagen, geh hinter mich, das ist jetzt vom Feind, was da eingegeben wurde. Denn das ist der Weg, den ich zu gehen habe. Also er hat schon einiges durchgemacht mit seinem aufstrebenden, vorwärtsstrebenden, besserwissenden Element, das er so hatte. Aber Jesus fragt nicht danach. Er sagt nicht, das müssen wir aufarbeiten, Petrus, sonst bist du nicht einsatzfähig. Alles, wonach er fragt, ist, Petrus, liebst du mich? Und er sagt, hüte meine Schafe. Und dieses Hüten, das Wort, das er hier gebraucht im Original, Poimaine, das bedeutet eigentlich mehr Hirten, vorangehen, sie versorgen, sich kümmern, nicht nur füttern, wirklich für sie da sein. Schafe, denen man vorangeht. So wählt er auch das Wort für Schafe hier. Das ist auch ein anderes Wort wie das bei der ersten Frage mit den Lämmern. Schafe, denen man vorangeht. Sie hüten, ihnen vorangehen, ihnen helfen, sie leiten, für sie da zu sein in meinem Auftrag. Das ist damit gemeint. Die katholische Kirche hat aus dieser Stelle unter anderem das Papsttum später mal abgeleitet. Ne? Die Leute in der Kirche, das sind die Schafe, denen man vorangehen muss. Und Petrus ist gesagt worden, du sollst ihnen vorangehen. Ne? Und Petrus war der erste Papst und deswegen alle, die in der Nachfolge waren, praktisch seine Nachfolger, die sind dann die anderen Päpste geworden. Das also ist eindeutig hier damit so erklärt. Interessant ist, das Papsttum fängt wirklich erst im 4. Jahrhundert an. Petrus wusste wahrscheinlich gar nicht, was das für ein Begriff sein soll, Papst. Als ich das gelesen habe, musste ich so dran denken. Ich bin mal von unserer Mission zu einem Kongress geschickt worden. Also wir sind ja nicht nur ein christliches Missionswerk, das Bibeln nach Osteuropa bringt oder vielmehr heute Bibeln in Osteuropa druckt und den Gemeinden dort zum Arbeiten zur Verfügung stellt, sondern wir machen ja auch eine soziale Arbeit. Und dann waren wir also auf zwei Leute auf einem Kongress, da waren die verschiedenen Hilfswerke, christlich, aber auch haufenweise andere Hilfswerke und auch jede Menge andere Organisationen, die hatten jetzt gar nichts mit sozialer Hilfe zu tun, Umweltschutz und sowas, die waren alle da und es gab also verschiedene Seminare, die man besuchen konnte, so ein richtiger kleiner Katalog, wo alles drin stand, über 3 Tage, also an dem Tag gibt es 8 verschiedene Seminare von der Zeit bis zu der Zeit. Man konnte sich im Vorfeld raussuchen, okay, das werde ich besuchen, da werde ich hingehen. Und ich weiß, ich war bei einem Forum dabei als Teilnehmer. Ich fand das Thema interessant. Es ging einfach darum, Engagement der Bürger, der Leute für soziale Dinge. Und es war also so, da standen, also vorne war ein Tisch mit mehreren Stühlen, da waren also die Podiumsteilnehmer dabei, die dieses Forum hatten. Und ansonsten war eben der Saal, wo die Leute alle saßen, war ziemlich voll. Ein Moderator, der ist hier aus eurer Gegend sogar, glaube ich, gewesen, vom Südwestrundfunk, der sollte das alles moderieren. Und da war also irgendein Professor von irgendeiner Akademie, der was sagte, und noch von einer anderen Organisation jemand. Und dann noch einer, der für politische Parteien irgendwie Werbung macht und versucht, Bürgerengagement zu fördern. Und als letzter noch ein Braumeister aus dem Allgäu, also ein Brauereibesitzer. Und der war eingeladen worden, weil er in seiner Stadt, in seiner Region mit Geldern seiner Firma etwas gemacht hat, aus Initiative. Und zwar hat er sich aufgeregt gehabt darüber, worüber man sich auch aufregen kann, dass Kinder verschwunden sind und umgebracht wurden von irgendwelchen Pädophilen und die Polizei seiner Meinung nach nicht genug tut und der Staat nicht genug tut. Und da hat er Initiative ergriffen und hat gesagt, dann muss man irgendwie was machen für Kinder, dass sie wenigstens wissen, wie man den ersten Angriff, wenn sie entführt werden, abwehren kann, um nach Hilfe schreien zu können. Wenigstens das. Und er hat also dann ein, nicht Judo, sowas anderes, Jiu-Jitsu oder sowas, für Kinder, so einen Kurs finanziert. War in der Zeitung und so weiter. Und er dachte, na gut, also das Geld, das er gegeben hat, da können so bis zu 80 Kinder können an dem Kurs teilnehmen. Es haben sich dann, glaube ich, 2000 Kinder gemeldet nachher, die daran teilnehmen wollten. Und so kam das in die Presse und er hat also noch mehr Geld gegeben, damit das also möglich ist. Und so hat man gedacht, den Mann laden wir auch ein. Er soll mal sagen, was ihn bewegt hat, sich zu engagieren mit seinem Geld, um der Allgemeinheit was Gutes zu tun. Und das hat er auch erzählt. Und ansonsten saß der arme Mann dann bei dem ganzen Ding so da, als wäre er im falschen Film. Er wusste also nicht, um was die eigentlich da geht, was sie da rumreden und rumphilosophieren. Und einige Fragen, die gestellt wurden, da konnte er auch nicht viel mit anfangen. Und jedenfalls saß er da und meistens haben die anderen geredet. Und dann irgendwann meinte der Moderator, jetzt müsste er langsam, weil die Zeit drängt, Richtung Ende kommen von diesem Forum. Und er wollte alle Teilnehmer vorne nochmal etwas fragen. Und dann hat er alle fragen wollen, ob sie sich als Philanthropen sehen. Ihr wisst, was Philanthropen sind. Nein, ne? Also wörtlich übersetzt ist es ein bisschen schwierig, aber man könnte es mit Menschenfreunden übersetzen. Leute, die etwas für andere tun, weil sie Menschen einfach mögen, weil sie den Menschen was Gutes tun wollen und sich deshalb einsetzen mit dem, was sie haben. Ob sie sich als Philanthropen sehen. Und dann hat er sich rüber, ich weiß noch, das war, fand ich dermaßen lustig, es hat auch zum allgemeinen Gelächter geführt. Er hat sich rübergebeugt zu dem Braumeister und hat gesagt, würden Sie sich als Philanthropen sehen? Und der Braumeister hat die Brille runtergezogen und rübergeguckt und gesagt, wo ist denn das? Und daran musste ich denken, wenn man Petrus gesagt hätte, Petrus, du wirst mal Papst werden. Der hätte gesagt, wo ist denn das? Denn es ist wirklich erst im 4. Jahrhundert gekommen. Ne? Und diese Stelle hat nichts damit zu tun. Die Aufgabe, nicht nur für Petrus, für alle anderen, die dienen, ist, die Jesus gehören, seine Lämmer, seine Schafe, ihnen Nahrung zu geben, ihnen zu helfen, für sie da zu sein. Das, was Jesus uns gegeben hat, ihnen weiterzugeben. Und dazu gehört eben auch das Versorgen, das sich kümmern, das Vorangehen dazu. Vers 17. Er spricht zum dritten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde jetzt traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragt er, hast du mich lieb? Aber Johannes beschreibt es hier im Original so, jetzt fragt Jesus, magst du mich? Er gebraucht nicht mehr das Wort Agape, sondern geht auf diese Form der Liebe, des Mögens ein, in der Petrus bisher immer geantwortet hat. Philei, magst du mich? Und er sagt, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich mag. Dreimal wurde er gefragt. Ich glaube, der Predigt nicht schon gehört habe, wo genau das jetzt kam. Dreimal hat er ihn gefragt. Dreimal hat er ihn ja auch verleugnet gehabt. Ne? Eigentlich müsste doch jetzt kommen von Jesus irgendwie so. Na, Petrus, sag dir das nicht irgendwas, dass ich dich dreimal frage? Erinnerst du dich an irgendetwas, was du erst vor ein paar Wochen dreimal hintereinander gemacht hast? Sagt dir vielleicht das Wort verleugnen irgendetwas? Nichts von dem zu sehen. So würden wir vielleicht reagieren oder einige von uns. Aber Jesus nicht. Auf die Antwort, du erkennst, dass ich dich mag, kommt einfach die Anweisung, weide meine Schafe. Er gebraucht wieder dieses Wort, was er zuerst gebraucht hat. Füttere sie, gib ihnen das, was wirklich wichtig ist an Nahrung. Füttere sie, füttere meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jesus ist hier ganz direkt zu Petrus. Er sagt ihm, was kommen wird. Früher hast du alles selbst bestimmt und da konntest du das. Aber es wird eine Zeit kommen, da wirst du das gar nicht mehr können. Da werden die Machthaber, die werden über deinen letzten Weg bestimmen. Aber der allerbeste Weg überhaupt für dich ist, lass dich von mir führen, Petrus. Folge mir nach. Und das ist ganz wichtig, merken wir uns das auch für unser Leben. Das Beste sind nicht Wege, die wir uns überlegen. Oder wenn wir erleben, irgendwie die Regierung macht wieder irgendetwas, was uns nicht gefällt und jeder Bürger ist ja letztendlich davon betroffen, dass wir uns dann großartig drüber ärgern müssen. Das Allerbeste für uns ist wirklich, uns von Jesus führen zu lassen. Durch all das hindurch, wo wir hier leben. Wenn wir wirklich wissen, er hat uns an seiner Hand und er führt uns, dann kommen wir auch ans richtige Ziel. Und dann ist auch das Drumherum nicht entscheidend. Folge du mir nach. Petrus wandte sich nun um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist auch so eine Sache, der Blick auf die anderen. Und zwar so ein bisschen in der neidischen Form. Warum ist es bei denen, warum geht es bei denen so gut und bei mir nicht so gut? Herr, was ist mit denen? Warum nicht auch bei mir? Irgendwie liegt es in der Natur des Menschen. Warum der oder die und nicht ich? Das führt oft ganz schnell auf falsche und auf beschwerliche Wege in unserem Leben. Nein, es ist wirklich besser, das, was Jesus ihm hier sagt, folge du mir nach. Es ist die Beziehung du und Jesus, dass es da stimmt. Die ist entscheidend für dich. Dann ist auch der Blick auf die anderen von einer ganz anderen Sache geprägt. Wir haben ja in der Bibel auch das, dass einmal heißt, jeder soll nicht nur auf das Seine sehen, sondern auch auf das des anderen. Und dabei geht es wirklich darum, wenn Not da ist bei anderen, dass wir so gut wir können eben auch helfen. Aber nicht in der Form zu schauen, wieso segnet der Herr die so besonders und mich so wenig. Sondern da ist einfach wichtig, was ist mit dir und Jesus? deine Beziehung und er. Dem Petrus sagt er, du, das ist nicht wichtig, Petrus. Denk da erst gar nicht drüber nach. Denk nur über das nach, folge du mir nach, wie dein Leben mit mir aussieht. Folge du mir nach. Kein einziges Wort in diesem ganzen Kapitel an Vorwurf. Die Jünger sind wieder fischen gegangen in ihren alten Beruf und sie hatten doch die Anweisung, geht dorthin und wartet, ich komme zu euch. Kein Vorwurf. In einer ganz liebevollen Art spricht er sie an, Kinder. Dem Petrus gegenüber kein Vorwurf. Es ist interessant, wenn man viele Predigten schon mal gehört hat über gerade diesen Abschnitt auch, wie viele Leute manchmal ihr Gottesbild einfach voll da reinlegen. Ja, der Herr hätte sagen müssen und so weiter, weil sie selbst das irgendwie so sehen. Sie meinen, Gott müsste so handeln, wie sie handeln, aber er handelt eben anders. Er handelt in Liebe. Kein Vorwurf, merkt euch das, kein Vorwurf. Alles in Liebe. Und die Berufung, die erneute Berufung, ihm zu folgen, ihm zu dienen, keine, in Anführungsstrichen, Aufarbeitung des Versagens, dass wir erstmal darüber reden müssen, dass erstmal alles behandeln müssen. Einfach die Frage, liebst du mich? Das war das Entscheidende. Liebst du mich? Und das ist die ganze Voraussetzung, ihm zu dienen, dass wir ihn lieben. Mal gehört, als jemand über Epheser Kapitel 4 sprach, da haben wir ja diesen sogenannten fünffachen Dienst, der Herr gab in der Gemeinde Apostel, Propheten und so weiter. Ne? Diese Stelle, dass jemand sagte, habt ihr gemerkt, es gibt nur eine einzige Voraussetzung, egal für welchen dieser Dienste, nur eine einzige Jobbeschreibung. Und das ist, lieben wir ihn. Dann kann er uns so einsetzen, wie er sich das vorgenommen hat. Alles andere ist zweitrangig oder noch unwichtiger. Wir Menschen engen oft Gottes Führung, Gottes Berufungen auch ein, weil wir den Text missverstehen. Gail Irwin hat mal erzählt, er war bei einem Kongress eingeladen, irgendwo im südlichen Afrika. Und der Leiter des Kongresses hat ihn dann abgeholt am Flughafen und hat gesagt, ich brauche noch ganz wichtig für die Ankündigung, die muss ich ja schriftlich noch machen im Bulletin, brauche ich noch ganz wichtig, was bist du? Was bin ich? Naja, du weißt doch, Epheser Kapitel 4, ne? Also hier Prophet und Lehrer und so weiter. Und er sagt, ja, was denn jetzt? Ne? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sogar alles, und wenn es nur mikroskopisch kleiner Moment ist. Ne? Aber ich folge einfach Jesus nach. Wenn du nichts anderes schreiben kannst, dann lass es lieber, schreib lieber gar nichts, schreib nur einen Namen. Ne? Denn entscheidend ist nicht irgendwie ein Titel. Entscheidend ist, dass wir Jesus lieben. Dann kann er uns einsetzen, so wie er es haben will. Glaubst du, dass Gott dich liebt? Ja, ne? Dann lieb ihn auch. Vertraue ihm dein ganzes Leben an. Vertraue ihm, dass er auch deine Probleme, dass er die alle bewältigen kann. Es ist so wichtig, diese intensive Liebesbeziehung, Jesus und du. Und auch dem Petrus, dem ist das hier klar geworden. Und Johannes hat es geschrieben, damit wir erkennen. Hat es geschrieben, damit die Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts sich nicht von diesen ganzen komischen Lehren, die in die Gemeinde eingedrungen sind, verrückt machen lässt, sondern auf Jesus vertraut. Denn er ist der Wichtigste. Oder wie John Corson es gesagt hat, er ist die Hauptsache und er sollte immer die Hauptsache bleiben. Jesus liebt uns. Lieben wir ihn auch von ganzem Herzen und folgen ihm nach. Amen. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns liebst. Und es ist so wunderbar, wie liebevoll du hier mit den Jüngern umgehst. Herr, das begeistert mich so sehr, weil ich weiß, dass ich anders handeln würde aus meinem Menschsein heraus. Aber ich möchte mehr wie du werden. Ich möchte, dass dein Wesen mehr Gestalt in mir bekommt. Und das wünsche ich mir für uns alle. Mehr von dir und weniger von unserem alten Selbst. Mehr von dir, denn das ist es, was die Menschen sehen müssen. Das ist es, was die Menschen brauchen. Es sind nicht wir mit unseren guten christlichen Ideen, sondern es bist du, der Leben verändert. Du bist es, der mit seiner Liebe das Leben eines Menschen aus dem Dreck, aus dem Müll herausholt, das ihn neu macht. Dein Blut, Herr, deine Liebe hat dich ans Kreuz gebracht. Ich möchte dir danken, Herr, für deine große Liebe, die wir, selbst wenn wir staunen und wieder neu etwas entdecken, doch immer erst zu einem kleinen Teil erkannt haben. Hilf uns, Herr, durch deinen Geist, durch dein Wort, dass wir noch mehr erkennen und dass wir noch stärker gegründet werden. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben als Nahrung. Danke, Herr. Danke für deine Liebe. Amen.